Ormond schüttelte den Kopf. Das alles hätte zu keinem schlimmeren Zeitpunkt geschehen können. Wenn das Reich je einen starken König brauchte, dunkle Tage und kalte Nächte liegen vor uns, ich spüre es in meinen Knochen. Er warf John einen langen, scharfen Blick zu. »Ich hoffe, du hast keine Dummheit im Sinn, Junge.«
»Er ist mein Vater«, lag es John auf der Zunge, aber er wusste, dass Mormont das nicht hören wollte. Seine Kehle war trocken. Er zwang sich dazu, noch einen Schluck Wein zu trinken.
»Deine Pflichten sind hier«, erinnerte ihn der Lord Commander. »Dein altes Leben ist zu Ende, jetzt trägst du das Schwarz.«
Sein Vogel brachte ein heiseres Echo hervor.
»Schwarz!« Mormont beachtete ihn nicht. »Was auch immer dort in King's Landing vor sich gehen mag, ist nicht deine Sache.«
John gab keine Antwort, und der alte Mann trank seinen Wein aus und sagte,
»Du kannst jetzt gehen. Ich habe heute weiter keine Verwendung für dich. Morgen früh kannst du mir helfen, diesen Brief zu schreiben.«
John erinnerte sich nicht, aufgestanden zu sein oder das Solar verlassen zu haben. Er kam zu sich, als er die Turmtreppe hinunterging und dachte, »Es geht um meinen Vater und um meine Schwestern. Wie kann es denn nicht meine Sache sein?« Draußen sah einer der Wächter ihn an und sagte, »Sei stark, Junge. Die Götter sind grausam.«
»Sie wissen es«, dachte John. »Mein Vater ist kein Verräter«, sagte er heiser.
Selbst die Worte blieben ihm im Halse stecken, schienen ihn ersticken zu wollen. Wind kam auf, und im Hof kam es ihm plötzlich kälter als vorhin vor. Der Geistersommer ging zu Ende. Der Rest des Nachmittags verstrich wie in einem Traum. John hätte nicht sagen können, wohin er ging, was er tat, mit wem er sprach. Ghost war bei ihm, so viel wusste er. Die stille Gesellschaft des Schattenwolfes tröstete ihn.
»Die Mädchen haben nicht mal das«, so dachte er. »Ihre Wölfe hätten sie beschützen können. Aber Lady ist tot und Nymeria vermisst. Sie sind ganz allein.«
Bei Sonnenuntergang hatte Nordwind eingesetzt. John konnte hören, wie dieser über die Mauer und über die eisigen Wehranlagen pfiff, während er zum Abendessen hinüber zum Gemeinschaftssaal ging. Hobb hatte Wildeintopf gekocht, mit Gerste, Zwiebeln und Karotten angedickt. Er schöpfte eine extra Keller auf Lord Snows Teller, reichte ihm einen knusprigen Brotknust. John wusste, was das bedeutete. Er weiß Bescheid. Er blickte sich in der Halle um, sah Köpfe, die sich eilig abwendeten, die Augen höflich gesenkt. Alle wissen Bescheid. Seine Freunde versammelten sich um ihn. »Wir haben den Septon gebeten, eine Kerze für deinen Vater anzuzünden«, erklärte Matar.
»Es ist gelogen, wir alle wissen, dass es gelogen ist, sogar Gren weiß es, dass es gelogen ist«, stimmte Pip mit ein.
Gren nickte und Sam griff nach Johns Hand.
»Du bist jetzt mein Bruder. Also ist er auch mein Vater«, sagte der dicke Junge. »Wenn du zu den Wehrholzbäumen möchtest, um zu beten, komme ich mit dir.«
Die Wehrholzbäume standen jenseits der Mauer, doch wusste er dennoch, dass Sams Angebot ernst gemeint war. »Sie sind meine Brüder«, dachte er, »ebenso wie Rob und Bran und Rickon.« Und dann hörte er das Lachen, scharf und grausam wie eine Peitsche, und die Stimme von Sir Alistair Thorne.
»Nicht nur ein Bastard, sondern ein Verräter-Bastard«, erklärte er den Männern um sich herum.
Augenblicklich war John auf den Tisch gesprungen, den Dolch in der Hand. Pip griff nach ihm, aber er riss sein Bein los und dann rannte er über den Tisch und trat Sir Alistair die Schale aus der Hand. Ein Topf flog durch die Luft, bespritzte die Brüder. Thorn wich zurück. Männer schrien, Jon Snow hörte sie nicht. Er hieb mit dem Dolch auf Sir Alistairs Gesicht ein, stach nach diesen kalten Augen aus Onyx, doch Sam warf sich zwischen die beiden, und bevor John um ihn herum war, hing Pip wie ein Affe an seinem Rücken und Gren packte seinen Arm, während Tod ihm das Messer aus den Fingern wand. Später, viel später, nachdem sie ihn in seine Schlafzelle gebracht hatten, kam Mormont, um ihn zu besuchen, mit dem Raben auf der Schulter.
»Ich habe dir gesagt, dass du keine Dummheiten machen sollst, Junge.
sagte der alte Bär.
»Junge«, krächzte der Vogel.
Mormon schüttelte den Kopf angewidert.
»Wenn ich denke, welch große Hoffnungen ich in dich gesetzt hatte.«
Sie nahmen ihm sein Messer und sein Schwert und sagten ihm, er dürfe die Zelle erst wieder verlassen, wenn die hohen Offiziere beschlossen hatten, was mit ihm geschehen solle, und dann postierten sie eine Wache draußen vor der Tür, um sicherzustellen, dass er gehorchte. Seinen Freunden war es nicht gestattet, ihn zu besuchen, aber der alte Bär war nachgiebig und erlaubte ihm Ghost, damit er nicht ganz allein war. »Mein Vater ist kein Verräter«, erklärte er dem Schattenwolf, als alle anderen fort waren. Schweigend sah Ghost ihn an. John sank an der Wand in sich zusammen, mit den Händen um die Knie, und starrte in die Kerze auf dem Tisch neben seinem schmalen Bett. Die Flamme flackerte und tanzte, die Schatten bewegten sich um ihn, das Zimmer schien dunkler und kälter zu werden. »Ich werde heute Nacht nicht schlafen«, dachte John. Dennoch musste er eingenickt sein. Beim Aufwachen waren seine Beine steif und verkrampft, und die Kerze war lange schon niedergebrannt. Ghost stand auf den Hinterbeinen, kratzte an der Tür. John staunte, wie groß er geworden war.
»Ghost, was ist denn?« fragte er leise.
Der Schattenwolf wandte den Kopf um und sah zu ihm herüber und fletschte die Zähne in stillem Knurren.
»Ist er verrückt geworden?« fragte sich John. »Ich bin's, Ghost«, murmelte er, versuchte nicht ängstlich zu klingen. Dennoch zitterte er furchtbar. »Wann war's so kalt geworden?« Ghost wich von der Tür zurück. Tiefe Furchen waren zu sehen, wo er das Holz zerkratzt hatte. John betrachtete ihn mit wachsender Sorge.
»Da draußen ist jemand, nicht?« flüsterte er.
Kriechend bewegte sich der Schattenwolf rückwärts, wobei sich ihm das weiße Fell im Nacken aufstellte.